Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Haben Sie es denn gewusst? Nur jeder fünfte Kunde bezeichnet sich als Fan eines Unternehmens, und zwar vor allem aufgrund des Kundenservice. Hingegen schätzt die Hälfte der Unternehmen ihre Fanquote auf 50%. Sie überschätzen damit ihre Produkte und Dienstleistungen und unterschätzen beispielsweise den unkomplizierten Umgang mit ihren Kunden. Das wollen wir heute mit zwei spannenden Gästen näher ansehen. Unsere heutigen Gäste werden uns mehr darüber verraten und deswegen haben wir auch den Titel genannt Fokus Kundenservice – Erlebnisse schaffen, die in Erinnerung bleiben. Die beiden sind ausgewiesene Experten für Service Design, die Optimierung von Serviceprozessen und das Erschaffen von Kundenerlebnissen in Unternehmen. Sie beschreibt sich als Strukturqueen mit Tiefgang, er sich als visueller Denker mit Weit- und Tiefblick. Zusammen betreiben sie die Agentur Service Design Südwest und sagen über ihre eigene Arbeit: Wir entwickeln aus den Bedürfnissen von Kunden und Nutzern stimmige Lösungen für die digitale Welt. Gemeinsam, ohne Ego, mit Wirkung. Wie das genau aussieht und warum das Thema alle Unternehmen angeht, denen ihre Kunden wirklich am Herzen liegen, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen Katrin Mattis und Benjamin Blankenburg.
Hallo.
Hallo.
Katrin, lass uns mit dir anfangen. Kannst du unseren Zuhörern zu Beginn vielleicht mal ganz kurz erläutern, warum ihr euch denn den Serviceprozessen in den Unternehmen und vor allen Dingen auch dem Schaffen von Kundenerlebnissen widmet?
Klar. Wir ärgern uns ganz oft über schlechte Serviceerlebnisse und ich glaube, wir alle kennen diese Service-Horror-Beispiele, den DSL-Fail nach einem Umzug zum Beispiel. Auch das kann man analysieren und kann es verbessern. Mhm. Aber schwieriger ist es doch, wenn Unternehmen das Gefühl haben, es läuft doch eigentlich ganz gut und die Kunden sind doch ganz zufrieden und sich auf Ergebnissen ausruhen, die aber noch viel besser sein könnten.
Okay.
Wie wir schon gehört haben, die meisten überschätzen ihre Fanquote, denken, sie hätten viel mehr Fans, als es tatsächlich der Fall ist. Und es ist ja auch so, dass durch die Digitalisierung, die Anzahl der Kanäle steigt, über die man mit den Kunden in Kontakt ist. Das heißt, vieles bekommt man gar nicht mehr mit. Wenn man früher ein Auto kaufen wollte, ist man ins Autohaus gegangen, hat sich eine Broschüre mitgenommen. Der Händler kannte einen vielleicht sogar schon persönlich und wusste zumindest, derjenige ist interessiert. Heute konfiguriert man das alles komplett online. Der Händler bekommt davon erstmal gar nichts mit. Und man kann sich das so vorstellen, wenn 99% des Ladengeschäfts wieder verlassen würden, ohne was zu kaufen oder zumindest ein Gespräch geführt zu haben, dann wäre es doch sehr enttäuschend. Aber das ist die Realität auf den meisten Websites heute. Mhm. Dazu kommt, die Wirtschaft wird immer komplexer. Man ist nicht mehr unbedingt für das Gesamterlebnis verantwortlich. Also wenn ich zum Beispiel mit der Bahn nach Frankfurt zum Flughafen fahre und dort mit der Lufthansa irgendwo hinfliege und meine Bahn hat Verspätung, ich verpasse einen wichtigen Geschäftstermin, dann bin ich natürlich unzufrieden, aber die Lufthansa kann gar nichts dafür, dass die Bahn zu spät gekommen ist als ein Partner. Und muss trotzdem Lösungen dafür anbieten, muss trotzdem schauen, ob sie mich noch rechtzeitig zum Ort bringen oder was sie mir stattdessen anbieten können. Die Kunden bleiben, solange es nichts Besseres am Markt gibt, sind aber schnell wechselbereit, wenn jemand ein neuer Mitbewerber auftaucht oder wenn jemand den Mut hat, Dinge mal komplett anders zu machen. Und der Absturz kann für Unternehmen dann ziemlich schnell kommen und ohne große Vorwarnung. Mhm. Das sind für uns die wirklich spannenden Projekte, von einem guten Erlebnis zu wirklich dem exzellenten Service am Kunden. Und unsere Erfahrung ist, dass die meisten einzelnen Mitarbeiter da schon ihr Bestes geben, aber dass es an diesem Zusammenspiel hakt. Und da kommen wir als Service-Designer ins Spiel. Wir sehen Service als Rolle des gesamten Unternehmens statt einer einzelnen Abteilung, die sich Kundenservice nennt und die einen Service nach einem Kauf anbietet, sondern wir stellen in jedem Schritt die Frage, wie können wir die Kunden so gut wie möglich unterstützen mit den Produkten und Dienstleistungen und was können wir gerade jetzt in diesem Schritt tun, um ein gutes Kunden- und Serviceerlebnis zu bieten.
Okay, spannend. Benjamin, mal ganz kurz zu dir. Wie sind denn eure Erfahrungen aus der Vielzahl an Projekten? Wie ist es denn um die Serviceerlebnisse, nennen wir es ruhig so, in Deutschland Unternehmen bestellt? Vielleicht kannst du uns auch ein paar Beispiele geben, was dich vielleicht ganz besonders begeistert, aber auch abschreckt.
Mhm.
Einen erfolgreichen Unternehmer zeichnet meistens auch aus, dass er implizit schon ein guter Service-Designer ist. Denn gutes Service-Design, gute Service-Prozesse haben ja auch viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Das ist keine komplexe Wissenschaft, wie in anderen Bereichen, das Coronavirus zu verstehen, sondern guten Service anzubieten, scheitert nicht daran, das Thema an sich nicht zu sehen und zu verstehen. Wie es um Serviceerlebnisse in Deutschlands Unternehmen bestellt ist, da lohnt sich ein Blick auf den Vierklang wollen, können, müssen und dürfen. Das ist ganz gut, um im Kopf zu differenzieren. Wollen Unternehmen guten Service anbieten? Also wie Katrin vorhin schon gesagt hat, ist überhaupt ein Bewusstsein dafür da, dass ich vielleicht einen mittelmäßigen Service anbiete? Kann ich es? Also ist ein Wille da, aber ich habe vielleicht nicht die Tools oder nicht die Mannschaft an Bord, die das auf Schnipp kann. Und die Faktoren müssen und dürfen sind mehr der Blick von außen. Gibt es gesetzliche Vorgaben oder Konkurrenz oder sowas, die mich vorantreibt? Und auch die Themen müssen und dürfen im Unternehmen. Also gibt es zum Beispiel eine motivierte Mannschaft, ein Bottom-up-Phänomen, wo eine Sales-Mannschaft sagt, wir wollen guten Service anbieten, aber das Gesamtunternehmen, die gesamte Organisation gibt es gerade so nicht hier. Also dieser Blick lohnt sich. Und ansonsten möchte ich auch nochmal differenzieren zwischen dem, was wir landläufig als guten Kundenservice beschreiben, also zum Beispiel den Kaffee im Autohaus oder den Leihwagen, den ich für eine längere Reparatur bekomme oder sowas, und dem, was wir mit Service Design ganzheitlich beschreiben, nämlich, dass wir uns zum Beispiel eines Produkts bedienen, um daraus einen Service, eine Dienstleistung zu machen. Man sieht es gerade bei den großen Automobilherstellern, die sich ja wandeln vom Automobilproduzenten, der ein Auto verkauft, hin zu einem Mobilitäts- und Lösungsanbieter.
Ja.
Das ist das größere Bild von Service Design. Und dazu gibt es natürlich immer wieder Kontaktpunkte und gute oder exzellente Service-Erlebnisse. Und das kann dann am Ende auch wieder der gute Kaffee an irgendeinem Touchpoint sein. Aber wichtig ist, den Blick eben zu weiten von dem, ich sag mal, landläufig intuitiven Verständnis guter Service im Restaurant, in der Autowerkstatt, sonst wo, hin zu dem ganzheitlichen Service-Design, den Ablauf einer Dienstleistung zu gestalten. Und zwar an allen Berührungspunkten über die gesamte Zeit hinweg, von erster Information bis After-Sales, die gesamte Nutzungsdauer. Du hast gefragt, wie es um die Service-Erlebnisse in Deutschlands Unternehmen bestellt ist. Wir sehen, dass in Level DAX-Konzerne und Großunternehmen es mittlerweile seit 1, 2, 3, 5 Jahren auch eigene Service-Design-Abteilungen gibt. Da gibt es also definitiv ein Bewusstsein für. Auch die großen Beratungen, KPMG, Accenture etc. kaufen große Service-Design-Agenturen ein. Diese Tendenz sieht man ganz deutlich, da gibt es einen Zug, der nicht mehr zu stoppen ist. Gleichzeitig muss man, glaube ich, so ehrlich sein, dass es auch in den großen Tankern das Phänomen gibt, Innovationslabore oder kleine Schnellboote zu starten, um die Ausrede zu haben, nicht das gesamte Unternehmen zu transformieren. Das wird natürlich niemand explizit so formulieren, aber das ist ein gutes Vehikel, um Ventil zu schaffen für dieses, wir müssen jetzt einen Service bieten, aber wir machen es in einer kleinen Kapsel und im Testprojekt und sowas, und das kann man auch schnell wieder begraben oder das nächste nächsten Testbahn auch starten. Das heißt, nachhaltig implementierten guten Service, der am Ende eine Haltung im gesamten Unternehmen wird, den gibt es noch nicht so oft, und das ist auch ein langfristiges Projekt.
Hast du da Beispiele, wo du sagst, gelingt es manchen Unternehmen, die wir vielleicht auch kennen, besser heute? Also gibt es so Beispiele, wo du sagst, die sind auffallender? Also Negativbeispiel wird ja ganz gerne unter Deutsche Bahn angeführt. Sicherlich nicht immer zu Unrecht, aber vielleicht auch auf der anderen Seite viele positive Erlebnisse, die treten vielleicht gar nicht in den Vordergrund. Mhm. Aber hast du da auch andere Beispiele, wo du sagst, ja, das ist besonders gut oder auch besonders schlecht noch?
Also ein Positivbeispiel, wie gutes Service-Design erstmal verstanden, dann auch umgesetzt wurde. B2C, E.ON hat verstanden, dass bei ihrem Commodity-Produkt Strom die Rechnung der wichtigsten Touchpoint ist. Und die haben sich mit einem großen Service-Design-Team, intern und extern, mittlerweile vieles internalisiert, angeschaut, wie sind die Zielgruppen, wie gehen die mit der Rechnung um? Und die haben verstanden, dass es natürlich, also oft geht es um Zahlungsthemen, es geht um Stromverbrauchs- und Informationsthemen, aber die haben für sich erstmal identifiziert, die Rechnung, also E.ON ist die Stromrechnung, die papierende Stromrechnung oder das Online-Portal, mit dem ich auf E.ON zugreife. E.ON ist nicht die Steckdose.
Absolut.
Und um diese Verbrauchsinformation oder Rechnung wird ganz viel guter Service platziert. Das mag sehr banal klingen, aber das ist ein großer Hebel, der lange nicht gesehen wurde. Früher hat der örtliche Versorger eine Stromrechnung gestellt und die musste bezahlt werden, und das war's.
ohne sie nachvollziehen zu können im Zweifelsfall oder genau zu verstehen, was kann ich denn ändern an meinem Verbrauch oder beziehungsweise woher kommt es denn? Habe ich stille Verbraucher, die ich vielleicht gar nicht merke? Wo kann ich das nachvollziehen? Was hat denn, mir fällt es auf, auch bei anderen Anbietern mittlerweile, dass man halt häufiger zum Beispiel sieht, dass Vergleichswerte gezogen werden. Was braucht denn ein dreiköpfiger Haushalt als Beispiel oder ein fünfköpfiger, damit man so einen Anhaltspunkt hat, bin ich jetzt hier der Stromfresser der Nation? Oder ist das eher normal, was ich habe? Und es liegt eben daran, dass die Strompreise gestiegen sind. Also woher kommen zum Beispiel Stromkostenpreissteigerungen etc.? Sind das so Beispiele, wo du sagst, es geht um das Verständnis des Kunden auch so ein bisschen zu erleichtern und damit quasi eine höhere Bindung zu erzeugen?
Auf jeden Fall. Und ergänzt könnte man das, es geht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen, Kunden auch so zu informieren, sie dort abzuholen, wo sie stehen, damit sie zum Beispiel im Interesse des Unternehmens auch zuverlässiger zahlen. Wenn ich meine Stromfresser kenne, etc., dann kann ich da auch was tun, um zum Beispiel die Stromrechnung, die für mein Haushaltsbudget vielleicht zu hoch ist, besser zu bezahlen, weil ich sie senken kann, weil mir das Unternehmen dabei hilft, das transparent zu machen und zu senken. Und das Unternehmen hat dann auch wieder eine höhere Zahlungsbereitschaft. Und so wird es eine Gewinnsituation für beide Seiten.
Spannendes Beispiel.
Und auch, dass die Stromanbieter den Kunden sogar helfen, Strom zu sparen, was ja eigentlich nicht in ihrem Interesse ist, weil sie wollen ja viel Strom verkaufen. Aber einfach diese Haltung einzunehmen, wir wollen den Kunden helfen zu verstehen, was die Stromfresser sind und da vielleicht bessere Geräte anzuschaffen, die weniger Strom verbrauchen. Also nicht mehr unbedingt die Haltung, ich will so viel Profit wie möglich machen, sondern ich will meine Kunden unterstützen, so gut es geht. Und zum Beispiel die Deutsche Bahn hat auch Service Designer. Aber man muss sagen, im Vergleich zu den vielen tausend Mitarbeitern sind das nur ganz, ganz wenige. Und das ist in fast allen Unternehmen so, wenn man sieht, es gibt große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen für die Produkte.
Ja,
aber die Dienstleistungen, die eigentlich einen großen Anteil mittlerweile an der Wirtschaft ausmachen, die werden selten systematisch gedacht und liegen bei jemandem in der Verantwortung. Und das wundert einen dann doch eigentlich, wenn man sich die Bedeutung davon anschaut.
Mhm, absolut. Das heißt, also ihr gebt die Hoffnung noch nicht auf, was Deutschland Service-Erlebnisse angeht. Man ist auf einem guten Weg, aber es gibt doch noch einiges nachzuholen. So also wie er auch gesagt hatte, also vielleicht das auch mal so ein kurzes Zwischenfazit. Er sagt schon, es muss einmal das Bewusstsein geben, es muss die Qualifikation ausgebildet werden. Da, wo ich sie nicht habe, muss ich mir eben externen Support reinholen. In Form beispielsweise eurer Personen, indem ich sage, ich hole mir für eine gewisse Zeit das Know-how rein, um das intern auch anzulernen, um ein Verständnis davon zu bekommen, um dann es auch intern weitertragen zu können. Und dann natürlich auch anzugucken, dass man sagt, nicht mehr wie früher eben nur den Service-Touchpoint zu sehen, sondern zu sagen, naja, es ist eben nicht nur der Verkauf, der mit dem Kunden zu tun hat, sondern es ist auch der Markt danach und davor. Ja, von angefangen von der Telefonistin, die es vielleicht entgegennimmt, bis hin zu dem, der die Rechnung verschickt und vielen anderen Touchpoints ja auch. Das ist schon eine ganz andere Betrachtungsweise dann heute nochmal.
Ja.
Finde ich spannend. Kathrin, nochmal zu dir, weil das vorhin auch aufkam. Wie erfahre ich denn jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin, was meine Kunden sich in puncto Service wirklich wünschen? Also ganz konkret auch wünschen.
Das Wichtigste ist, den Nutzern wirklich regelmäßig zuzuhören. Was wir anwenden, ist eine Methode, die nennt sich Design Thinking.
Mhm.
Die beschreibt die Denk- und Arbeitsweise von Designern. Und bevor wir Lösungen suchen, gehen wir den Schritt zurück. Also sehr oft denkt man schnell in Lösungen und versucht sofort, das Problem zu lösen, bevor man die tieferen Ursachen verstanden hat. Und das führt dazu, dass man, dass man sich verrennt und die Dinge zwar gut macht, aber an der falschen Ursache gearbeitet hat. Und unser Ansatz ist eher, das Richtige zu tun, bevor wir es dann richtig tun.
Spannender Ansatz, ja.
Das heißt wirklich dazu, den Kontakt mit Nutzern oder auch potenziellen Nutzern pflegen. Es gibt viele Mitarbeiter, die nah an den Nutzern sind, die schon viel Wissen haben. Das heißt, das Wissen auch wirklich sammeln, im Unternehmen streuen und nutzen. Und alle im Team sollten Kontakt mit Kunden haben. Also es gibt so eine Richtlinie, dass man sagt, zum Beispiel jeder alle 6 Wochen mal 2 Stunden mit einem Kunden in Kontakt. Das kann auf verschiedene Art und Weisen passieren, dass man Kone, ein finnisches Unternehmen, die Aufzüge und sowas herstellen, die haben einen Tag, wo sie einfach rausgehen und Leute beobachten, wie die Aufzüge nutzen, wie die sich durch die Stadt bewegen. Es kann sein, dass man einfach Leute begleitet, die nah am Kunden sind, die im Kundenservice sind, die Supportanfragen entgegennehmen. Aber so, dass wirklich jeder mit den Kunden in Kontakt ist, weil es nochmal was anderes ist, ob man das von jemandem hört als Zusammenfassung oder ob man selbst den Kunden gesehen hat und es selbst live gehört hat. Das kommt nochmal ganz anders an. Und im ersten Schritt sollte man eher ein Gespräch suchen, als sowas wie eine Umfrage zu machen, weil man da einfach tiefer reingehen kann. Das heißt, statt schon Antwortoptionen vorzugeben, wirklich einfach nochmal Neues entdecken, auch wirklich den Kontext und den Alltag der Kunden verstehen. Also wenn ich eine Software anbiete, auch zu verstehen, welche andere Software nutzt denn der Kunde noch, die vielleicht damit zusammenspielen muss oder in welche technische Ausstattung hat er, mit welchen Problemen kämpft er da an der Stelle. Da kommt dann immer der Einwand, dass das nicht repräsentativ ist, aber das ist zumindest in dem Schritt gar nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach, möglichst viele Einblicke zu bekommen, die man nutzen kann. Und man kann das später immer nochmal validieren mit Hunderten oder Tausenden Nutzern, ob sich das bestätigt, wenn man das dann in der Menge widerspiegelt. Da gibt es viele Fallstricke. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie man die Fragen stellt. Da ist es hilfreich, wirklich Experten zu haben, die da Erfahrung haben. Aber wir sagen immer, ist es wichtiger, überhaupt mit den Kunden zu sprechen, als aus Angst davor, es falsch zu machen, es gar nicht zu tun. Deswegen, alles, was man in die Richtung tut, ist definitiv hilfreich. Und die Wünsche dann auch nicht einfach eins zu eins umsetzen, sondern wirklich nochmal warum fragen und versuchen zu verstehen, was der Kunde damit erreichen will. Weil die Kunden sind nicht Experten für die Lösung, aber sie können sehr gut über ihr Problem sprechen. Und da kann man sehr viel rausfinden und man selbst ist dann der Experte dafür, eine Lösung für das Problem zu entwickeln.
Spannender Ansatz, fällt mir gerade ein. Das haben wir nämlich auf Mandantenseite bei uns auch immer häufiger, wenn wir über das Thema Kundenbeirat sprechen. Das geht ja in die Richtung, dass man im Prinzip sagt, ich implementiere einen Beirat, wie man es normalerweise eher als Aufsichtsrat kennt manchmal auch, oder den klassischen Beirat im Mittelstand, aber den rein aus Kunden besetzt, indem ich sage, er soll als Ratgeber einmal für die unternehmensinternen Entscheider, also Geschäftsführer, vielleicht aber auch die zweite Leitungsebene nochmal sein. Und er soll auch bei geplanten Maßnahmen so eine Art Resonanzorgan sein, sagen, wie kommt das denn draußen an? Ist das überhaupt relevant für unsere Kunden? Oder sagen unsere Kunden, das ist ja total nett, was ihr euch da ausdenkt, aber das kommt in 2% unserer Fälle vor und das ist schön, wenn wir da zufrieden wären, aber das ist nicht das relevanteste Problem, was wir gerne gelöst hätten. Und eben auch nochmal so als Ideenbude oder Ideenbooster nochmal zu gehen, was das Thema Kundenkommunikation angeht, aber auch Produkte zu überarbeiten. Entscheidend ist, glaube ich, nur in dem Punkt, weil, wie ihr das seht, das Thema Kundenstrukturen und Kundenbedürfnisse auch repräsentativ abzubilden. Also wirklich zu gucken, welche Kundengruppen habe ich denn und die in meinem Kundenbeirat dann auch wirklich wiederzuspiegeln. Damit ich eben nicht nur die habe, die immer schreien, sondern auch die, die vielleicht sonst gar nichts sagen, die aber von meiner Kundengruppe her vielleicht sogar die größte Zielgruppe sind, die sich aber vielleicht still verhalten und du hast vorhin schon schön gesagt und nicht einfach, wenn der Wettbewerb größer wird, auf einmal weg sind und jeder wundert sich und sagt, ja, aber die haben doch immer bei uns gekauft, warum sind denn die auf einmal weg? Sondern da vielleicht nochmal tiefer einzutauchen. Deswegen, glaube ich, ist es da auch wahnsinnig wichtig, dass man da eine vernünftige Auswahl an Beiräten hat. Wen es da interessiert, da gibt es auch eine Kolumne bereits auf unserer Webseite. Einfach mal vorbeischauen. Die heißt der Kundenbeirat, die hohe Kunst emotionaler Kundenbindung. Kann man sich auf der Webseite bei uns unter umsetzungsprofi.de einfach mal unter Bobcast-Kolumne anschauen. Da auch ein bisschen mehr drüber erfahren. Ist das ein Thema Kundenbeirat, was in die Richtung geht, deiner Meinung nach?
Also es gibt viele Unternehmen, die so eine feste Kundengruppe haben. Das geht ja in die Richtung, die sie immer wieder fragen. Worauf man wirklich achten sollte, ist zum einen die Vielfalt, was du gerade angesprochen hast. Und dass es da vielleicht auch mal Wechsel gibt zwischendurch, weil sonst läuft man Gefahr, dass man auch so ein bisschen neue Impulse verpasst, weil man mit den immer gleichen Leuten redet. Also das ist natürlich hilfreich, zu wissen, auf wen kann man zugehen. Aber da vielleicht auch zumindest mal links und rechts schauen, was gibt es noch. Oder vielleicht kann der Beirat ja auch jährlich wechseln und manche fallen weg und neue kommen dazu, sodass man da auch immer wieder neue Impulse bekommt.
Was in dem Zusammenhang wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt auch interessiert, wie messe ich denn jetzt eigentlich als Unternehmen die Wirksamkeit des eigenen Serviceprozesses aus Kundensicht? Weil das eine ist ja zu wissen, okay, wie kann ich Kunden Einmal Kundenerwartungen herausfinden, wie kann ich Wünsche, aber auch Ängste vielleicht erfahren. Und das andere ist ja jetzt, ja, wie messe ich das jetzt eigentlich in Zukunft? Also wie gut bin ich denn jetzt eigentlich tatsächlich? Mhm. Wie nah bin ich denn an den Bedürfnissen dran? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
Ja, der erste Schritt ist überhaupt erstmal, die Serviceprozesse aus Sicht der Kunden zu verstehen. Das heißt, was wir machen, ist sowas, ja, erstmal die komplette Kundenerfahrung, auf Englisch die Customer Journey, aufzuzeichnen, mhm, als Standortbestimmung, weil die Anbieter oft gar nicht wissen, was eigentlich nach dem Kauf mit ihren Produkten gemacht wird. Sie bekommen es dann vielleicht über Supportanfragen oder sowas nochmal mit, aber sonst ist das Produkt erstmal verkauft und damit ist das Ziel erreicht. Und was dann genau damit passiert, welche Probleme auftauchen, wissen sie oft gar nicht. Dann ist es natürlich wichtig, rauszufinden, was den Kunden wichtig ist, also welche Erfolgskriterien haben die. Manchen ist Zeit wichtiger, anderen ist Geld wichtiger. Mhm. Das muss man natürlich auch schon in den Gesprächen mit dem Kunden so ein bisschen rausfinden, worauf die achten. Und was wir dann tun, ist, dass wir schnell mit Prototypen testen. Das heißt, wir überlegen immer, wie können wir mit möglichst wenig Aufwand diese Idee testen, ob das die richtige ist. Und das kann ganz einfach anfangen, oft irgendwie auf Papier, dass man was skizziert und das zeigt. Und es hilft immer, dass die Leute sich das besser vorstellen können und besseres Feedback geben können, als wenn man denen einfach eine Idee erzählt. Und in der Messbarkeit, es sind dann eher weiche Faktoren, also wir sprechen ja auch viel über Emotionen, über Wahrnehmung, Bedürfnisse, die man gar nicht so in harte Zahlen packen kann. Und die Kennzahlen können viele auch gar nicht einordnen. Also sie zeigen so ein bisschen das Was, wo klemmt irgendwas. Aber sie zeigen nicht das Warum, die Gründe dahinter. Mhm. Ein typisches Beispiel, die Weiterempfehlungsrate wird oft gemessen mit dem Net Promoter Score. Das ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sie unser Unternehmen weiterempfehlen. Das hat aber verschiedene Fallstricke. Zum einen ist es eine einzelne Frage, es ist eine relativ große Skala. Mhm. Also ich kann noch sagen, ich bin zufrieden, unzufrieden oder neutral. Aber wenn ich mich auf einer Skala von 0 bis 10 entscheiden muss, diese Nuancen, ob ich jetzt eine 5 oder eine 6 gebe, ist für mich als Nutzer schwer zu treffen. Und durch die Art, wie das ausgewertet wird, gibt es so abrupte Wechsel. Das heißt, eine Verbesserung von 0 auf 6 hat keinen Einfluss auf den Net Promoter Score. Aber von 8 zu 9 ist es dann auf einmal um 100% besser. Das heißt, in der Art und Weise, wie es ausgewertet wird, gibt es einfach große Sprünge. Und es sagt auch nicht unbedingt was über die Loyalität aus. Manchmal nutzt man was trotzdem. Also ich kann ja auch EasyJet eine schlechte Airline finden und fliege trotzdem oft mit EasyJet, weil sie einfach hier ab Basel viele Ziele haben. Ja. Und manchmal ist es die beste Wahl unter schlechteren Alternativen. Von daher kann ich trotzdem ein loyaler Kunde sein, aber unzufrieden und kann es trotzdem weiterempfehlen, weil ich sage, es ist nun mal hier in der Region das Beste. Ja, andere Dinge, die man messen kann. Man kann versuchen, den Nutzen zu messen. Also wie kann der Kunde das umsetzen oder anwenden, was er eigentlich erreichen will? Also wenn ich mir Sportschuhe kaufe und die liegen nur in der Ecke, dann hat das für mich am Ende auch keinen Wert. Wenn ich es aber schaffe, die Sportschuhe dazu zu nutzen, um wirklich einmal die Woche joggen zu gehen, weil ich vielleicht motiviert werde durch die verschiedenen Apps, die mittlerweile die Sportartikelhersteller bereitstellen, dann hat das natürlich für mich einen ganz anderen Nutzen und ich brauche auch schneller wieder neue Sportschuhe oder vielleicht auch bessere Sportschuhe, die mich dabei unterstützen. Oder auch solche Dinge, wie viele Schwierigkeiten haben Kunden damit, also alles, was irgendwie Aufwand verursacht oder einfach Nerven kostet, kann man zum Beispiel auch messen, wie viele Supportanfragen kommen denn an, auch wie viele kann man im ersten Kontakt lösen, also dass man nicht sagt, der Kunde muss jetzt nochmal anrufen und muss sein Anliegen nochmal schildern, sondern man versucht, den Kunden zu verbinden, versucht dem Kollegen zu erklären, was der Kunde gerade braucht und es dann wirklich direkt im ersten Kontakt zu klären. Auch sowas wie durchschnittliche Antwortzeiten, Wobei es da auch darum geht, nicht diese Kennzahl um jeden Preis zu senken und zu sagen, wir haben eine Minute schneller geantwortet als letzten Monat, sondern sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, wenn es sie braucht. Also deswegen auch nochmal Kennzahlen hinterfragen, was sagt es mir, wenn ich mich in eine Richtung verbessert habe.
Also, würdest du dann sagen, ist es eher wichtiger, wenige Kennzahlen zu haben, aber die qualitativ auszuwählen und die im Prinzip dazu zu nutzen, dass die Zeit effizient ausgestaltet wird, dass ich im Prinzip da, wo ich es kann, mich kurz fasse und auf der anderen Seite die Zeit gewinne für die Kunden, wo ich mich wirklich drum kümmern muss oder kümmern sollte auch.
Mhm, okay. Genau. Und ja, und das auch immer mit qualitativen Einblicken verbinden. Also beim Net Promoter Score könnte man eine Folgefrage anschließen, warum würdest du es empfehlen oder nicht empfehlen? Und daraus kann man dann so ein bisschen ableiten, was die Gründe sind. Manche sagen auch einfach, ich weiß niemanden, dem ich es empfehlen könnte, deswegen habe ich einfach eine Null ausgewählt, obwohl ich das Produkt eigentlich super finde an sich. Das heißt, das nochmal kombinieren und zu sagen, man hat die Zahl, aber man hat auch wirklich Informationen, mit denen man nochmal was anfangen kann, auf die man aufbauen kann und sich selbst verbessern kann.
Ja, man sieht, das wird, glaube ich, sehr deutlich, dass man an der Stelle auch wieder einfach für den Anfang Profis braucht, um die Sache aufzusetzen, weil ich sonst im Prinzip zwar was tue, aber mit null Effekt, ich mir dann die Zeit auch sparen könnte und dann sagen, komm, dann lieber gleich richtig anfangen, von Anfang an professionell aufziehen, auch solche Befragungen, egal wie man sie anfängt, dann aber so aufzusetzen, dass sie auch dem Kunden nutzen und dass ich die richtigen Antworten bekomme. Es bringt mir ja nicht nur, wenn ich Antworten bekomme, sondern ich möchte auch Antworten haben, mit denen ich wirklich was anfangen kann. Und ich fand das ein super Beispiel gerade, wie schnell das gehen kann, dass man vielleicht denkt, okay, der würde mich nicht weiterempfehlen und man denkt, ja, ich habe irgendwas falsch gemacht. Dabei ist einfach nur die auf der anderen Seite die Botschaft eine andere, die angekommen ist und die Entscheidung wäre einfach anders ausgefallen, hätte ich noch eine zweite Frage hinten dran gestellt oder noch eine Variablenauswahl gegeben oder so. Ein ganz spannender Aspekt. Benjamin, lass uns zu dir zurückkommen. Wenn jetzt unsere Zuhörer ihren Service anpacken und optimieren wollen, was empfehlt denn ihr konkret zu tun?
Die erste Antwort ist ein bisschen banal. Es geht darum, stärker mit Nutzer ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Wenn ich ein Startup bin, der häufigste Scheitergrund für Startups ist zwar, am Bedarf der Kunden vorbeizuentwickeln, aber es gibt kein Startup, das nicht die intuitive oder bewiesenen Bedarf eines ganz konkreten Problems löst. Also alle Startups sind Problemlöser. Ob das dann am Markt den Wert so trifft, ist ein Thema für einen anderen Podcast. Mhm. Aber Startups sind enorm nah am Kunden, vermutet oder echt. Und je größer Unternehmen werden, desto erfahrungsgemäßer, desto schwerfälliger werden die Tanker und desto mehr spielt auch das Thema Selbsterhalt eine Rolle. Und sehr schnell schwindet dann im Skalieren oder in großen Unternehmen, die schon länger bestehen, schwindet auch der Kundenfokus. Dieses Bedürfnis, ein ganz konkretes Nutzerproblem zu lösen und daraus dann im zweiten Schritt ein Revenue zu gewinnen, der wird geringer. Was ich in den letzten 10, 15 Berufsjahren erlebe, ist, natürlich gibt es seit der Professionalisierung des Marketings in den 30er, 40er, 50er Jahren immer schon Nutzerbefragungen. Wir kennen Marktforschung seit Jahrzehnten etc. und dafür soll es auch eine Wertschätzung geben. Wir fragen uns aber mit Ansätzen wie Service Design, wie lassen sich Nutzer dauerhafter, noch früher in einen Produkt- oder Serviceentwicklungsprozess integrieren und nicht nur, wie geben Sie Ihre Meinung dazu ab? Ich erstelle was und frage den Kunden, wie findet er es? Sondern wie können wir ko-kreativ, also gemeinsam schöpferisch zu einer Lösung kommen?
Ja.
Und da kennen wir eben noch, also aus meiner beruflichen Erfahrung kenne ich, vor 10 Jahren wurde ein Online-Shop aufgesetzt und nachher wurde Befragung gemacht, wie findest du es? Da sind aber schon 1,5 Jahre vergangen und 500.000 Euro investiert.
Ja.
Mittlerweile gibt es Formate, wo ich nicht nur sehr früh Nutzerbedürfnisse auch qualitativ erhebe, um an die Motivation der Nutzer ranzukommen, sondern wo es ko-kreative Workshops gibt, wo wir mit Kunden zusammen Lösungen entwerfen. Und das ist, da gibt es ein paar Stolperfallen, aber ich glaube, das muss das Ziel sein. Also wenn du fragst, wie können die Zuhörer ganz konkret ihren Service anpacken, optimieren, stärker mit Nutzern ins Gespräch kommen. Da gibt es zwei einfache Möglichkeiten, Katrin hat es vorhin schon angerissen. Wir sind selbst immer wieder erstaunt, schon in Vorgesprächen zum Beispiel, wenn man den Blick weitet von wie sieht euer Produkt aus oder wie sieht euer Service aus, hin zu was passiert denn davor, also wo sind unbefriedigte Bedürfnisse der Nutzer und was machen eure Nutzer denn nach. Eine sehr banale Frage, aber das hat die Minderheit der Unternehmen, mit denen wir in Kontakt sind, direkt auf dem Schirm. Das ist was super Banales, was jeder sofort machen kann, einfach den Blick zu weiten auf die Problemlösung und nicht nur auf mein Angebot. Wenn ich als Privatnutzer ein Loch in der Wand brauche, dann sollte ich nicht nur denken als Bohrer oder Bohrmaschinenhersteller, sondern ich sollte das gesamte Nutzerproblem anschauen und gucken, wie kann ich einem Nutzer helfen, wie kann ich einen Wert generieren, damit dieses Loch in die Wand kommt. Das ist was man einfach machen kann. Was wir auch viel erleben, sind abstrakte Termine mit vielen schriftlichen Konzepten. Ich glaube, es gibt in gewisser Weise auch schon eine Workshop- und eine Post-it-Müdigkeit, definitiv. Woher das kommt und wofür es gut ist, es macht die Dinge sichtbar und es ermöglicht uns viel mehr, ein gemeinsames Verständnis für ein Thema zu erarbeiten. Fragen Sie sich, wo überall kann ich ein Thema sichtbar und verständlich machen, statt entweder nur darüber zu reden, das ist flüchtig, dann ist das Gespräch vorbei, ja. Und die Anwesenden haben es verstanden, oder nur intellektuell und textlich darüber nachzudenken. Auch ganz banal, Arbeit zeigen. Wenn man visuell arbeitet, kann man die Arbeit irgendwo hinhängen. Diese Customer Journey, das Aufzeigen der Kundenreise oder des Prozesses, des Lösungsprozesses, die kann man ausdrucken und irgendwo hinhängen.
Ja,
in die Kaffee, also ganz banal in die Kaffeeküche. Da gibt es automatisch Kontakt zu dem Thema und ein bisschen mehr Sensibilität für das Thema Nutzerzentrierung. Und eine kleine Erfahrungsreise, mit der ich auch viel lernen durfte. Je früher wir mit etwas ausgehen, je früher wir uns mit etwas zeigen, desto billiger kann man lernen. Das heißt, Stück für Stück, Erfahrung für Erfahrung, den Mut entwickeln, unfertige Dinge zu zeigen. Ich sage immer so schön, solange man sich für eine Sache noch schämt, muss man sie gezeigt haben. Wenn man es nicht mehr tut, dann ist es schon zu spät. Dann wird das Learning schon teurer. Natürlich gibt es Geschäftsgeheimnisse und da sollte man nicht naiv reinstolpern, aber tendenziell erlebe ich bei den meisten Projekten, dass man Sachen zu spät zeigt und dann einfach teurere Learnings hat oder ein Projektbudget früher verbraucht ist und man nicht so weit kam.
Kann ich aus der Startup-Szene absolut bestätigen. Also da ist es gerade das umgekehrte Beispiel, indem man sagt, man redet sehr offen über sein Angebot, was man kreieren will, bezieht sehr frühzeitig möglichst viele Meinungen ein, sei es kundenseitig, sei es aber auch von anderen Unternehmern, von erfahrenen Unternehmern, um möglichst viele Perspektiven aufzumachen und eben nicht den Fehler zu machen, was fertig zu entwickeln und am Markt festzustellen, oh, jetzt sind wir leider vorbeigeschrammt und jetzt können wir alles wieder neu machen. So wie du vorhin gesagt hattest, ja, jetzt haben wir den Webshop fertig und auf einmal sagen uns die Nutzer, das ist nett, was ihr davor habt, aber das geht völlig an dem vorbei, was wir eigentlich ursprünglich wollten. Oder was für uns den Reiz ausmacht, wo ihr euch wirklich absetzt dann auch tatsächlich. Also von daher wirklich spannend. Ne?
Und der Wert von dem Feedback ist meistens höher als das Risiko, was zu zeigen. Ja. Weil selbst wenn es jemand toll findet und nachbauen möchte, man ist ja schon ein paar Schritte voraus. Und man wird auch dann später immer noch diese paar Schritte voraus sein. Das heißt, es kommt selten vor, dass wirklich dann ein Konkurrent das aufgreift. Und das, was man dafür lernt, ist wirklich sehr wertvoll in der weiteren Entwicklung.
Glaube ich auch absolut. Und vor allen Dingen, die Ideen sind in wenigsten Fällen ja sensationell neu, sondern oftmals sind es ja Ideen, die nur anders durchdacht werden oder durch Kundensicht eben eine neue Erfahrung kreieren, wo man dann sagt, Mensch, warum sind wir da nicht vorher drauf gekommen? Lass uns das doch von einer anderen Sichtweise mal anpacken noch. Und was man auch nicht vergessen darf, es kommt immer auf die Umsetzung an. Und ich kann noch so viele Ideen nehmen und kopieren, das bringt mir nichts, wenn ich es nicht umsetzen kann. Insofern ist es vielleicht eher an der Stelle zu sagen, ich unterhalte mich frühzeitig mit meinen Kunden, auch was ich vorhabe, wie ich es vorhabe, um dann eben den Turn rechtzeitig zu bekommen und zu sagen, okay, ich kann mir vielleicht sogar Budget sparen. Du hast vorhin über Budgettreue gesprochen, das ist natürlich auch ein Thema, gerade in Corona-Zeiten, wenn Budgets vielleicht etwas knapper ausfallen als in der Vergangenheit noch, dass ich viel, viel behutsamer mit meinen Budgets umgehen muss. Und wenn ich mir dort Budget an der richtigen Stelle spare, habe ich es vielleicht an der Stelle, wo ich hinterher merke, da bräuchte ich es noch, habe ich es vielleicht wieder übrig. Also ich komme ganz wichtigen Aspekt, den du angesprochen hast. Benjamin, wie profitieren denn deiner Meinung nach Unternehmen, wenn sie ihren Service auf die eigenen Kunden ausrichten? Also wo liegt der Benefit, wenn jetzt Unternehmer zuhören und Geschäftsführer, die sagen, ja, das ist ja so, wir bieten ja schon Kundenservice an, aber warum soll ich jetzt mein ganzes Unternehmen drauf ausrichten? Da muss ich ja dann wirklich alle mit einbeziehen und ist das nicht ein bisschen viel vielleicht auch? Kannst du so aus deiner Erfahrung ein paar Beispiele vielleicht geben, wo du sagst, ja, deswegen profitieren Unternehmen auch genau davon?
Beantworte ich gleich. Ich möchte noch eine Sache zu der vorherigen Frage sagen,
ja,
und zwar knüpft aber gut daran an. Was wir oft erleben, sind so einmalige Hauruck-Aktionen. Wir machen jetzt einen 2-Tages-Workshop Service Design, Design Thinking und legen auch großen Wert auf eine inspirierende Methode. Ja, es braucht oft Frische und Inspiration, um Menschen zu einer Veränderung zu bewegen. Aber Service Excellence oder Customer Excellence ist eine Haltung und nie endender Prozess. Und der kostet natürlich auch erstmal Geld, aber nur dann wird er wirklich wirksam. Wir erleben viel, wie diese Initialformate ein Reinschnuppern ermöglichen, aber nicht die maximale Wirkung entfalten. Und ich glaube, da braucht es das Bewusstsein. Man kann das gesamte Unternehmen nicht in so einen 2-Tages-Workshop umstellen. Da geht es auch ein bisschen um Erwartungsmanagement, dass das Wichtige am Ende die Haltung ist und nicht dieser, also dass der, es ist schade, wenn ein Effekt verpufft, also wenn ein Wille da ist und man auch auf dem Weg zum Können ist, aber es deswegen verpufft, weil das Ziel erstmal zu groß war und es mehr als einen auf Projektebene gesehen wird, wir machen das jetzt für eine gewisse Zeit und dann ist ein Haken hinter. Nee, es gibt keinen Haken hinter Customer Excellence. Es ist eine Haltung und die endet nie. Das würde ich nochmal wiederholen.
Ganz spannender Aspekt auf jeden Fall.
Du hast gefragt, wie Unternehmen profitieren, wenn sie ihren Service auf das eigene, auf die eigenen Kunden ausrichten.
Ja.
Die provokative Gegenfrage wäre, wo profitieren Unternehmen denn nicht davon? Also was kann falsch daran sein, sich Klar. auf die Kunden zu zentrieren? Sehr berechtigt und sinnvoll finde ich die Frage, wie sich der Invest, der es zweifelsohne erstmal ist, denn rechnet. Es ist definitiv günstiger, als es nicht zu tun und dann zu scheitern. Zum Beispiel, weil der Effekt, den wir auch öfter sehen, dass man aus einer Mittelmäßigkeit, die nicht negativ gemeint ist, also ein mittleres Maß ist ja auch was Gesundes, aber der Effekt, dass man aus einer Mittelmäßigkeit unvorhergesehen abstürzt, weil jemand anderes mit einer Exzellenz einen überholt. Dieses Scheitern ist deutlich teurer, als in kleine Beträge zu investieren, sich abzuheben und klar zu sein, wo denn der Nutzen und der Wert für den Kunden liegt. Man kann ganz konkret überlegen und versuchen zu kalkulieren, wie hoch sind denn die Kosten dieser negativen Folgen, also Kundenverlust, schlechter Ruf oder sowas, ein schlechtes Produkt, schlechten Service. Und wenn ich das halbwegs beziffern kann oder auch eine Erfahrungsschätzung mache, diesen Betrag, der ist ja definitiv besser investiert in eine Investition in die Zukunft, nämlich den Versuch, den Service besser zu machen, als in den Verlust, den ich dann haben werde.
Und dann wird auch die Dimension wahrscheinlich schneller greifbar, wenn man sagt, okay, was würde es denn bedeuten, 10% Umsatz zu verlieren? Was würde mich das an Ertrag kosten? Und ist dann die Investition in meinen Service wirklich noch so teuer? Oder lächle ich dann nur in mich hinein und sage, okay, wir brauchen gar nicht drüber reden, was es kostet, sondern nur, wie schnell wir anfangen können? Weil dann, glaube ich, sehr schnell bewusst wird, was bedeutet das denn, wenn jemand an mir vorbeizieht und mich 10% Umsatz kostet? Mhm. Was das dann an Auswirkungen auf einmal hat?
Ja. Oder der gegenteilige Fall, den wir auch oft haben, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne einen Workshop oder ein Projekt machen, weil wir neue Umsatzquellen erschließen wollen.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch fragen, wie viel ist es mir denn wert zu investieren, damit ich am Ende so und so viele Millionen mehr Umsatz habe. Und das ist klar, dass es da auch ein bisschen Investment dann braucht.
Ich glaube, es ist wie mit allem. Also wenn ich bereit bin, in meine Kunden zu investieren, werde ich das irgendwann noch zurückgespielt bekommen. Wenn ich das immer als Selbstverständlichkeit hinnehme und so tue, als wäre das eine, wie gesagt, totale Selbstverständlichkeit, dass meine Kunden auch ewig bleiben, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann der Disruption dann selber unterliege und dann schneller überholt werde und aus Selbstgefälligkeit gar nicht merke, dass längst 3 an mir vorbeigezogen sind. Ne?
Um noch ein paar Stichpunkte zu nennen, zu wie Unternehmen denn profitieren, wenn sie den Service auf die eigenen Kunden ausrichten. Was du da definitiv hast durch einen besseren Service sind Weiterempfehlungen und Mundpropaganda. Das ist kostenloses Marketing, das du erfahren hast, das nicht zu nutzen. Was du auch hast, ist größere Loyalität und dadurch in Folge eine höhere Profitabilität. Was oft weniger stark bewertet wird, aber auch unter nachhaltiger Sicht sehr wichtig ist, ist auch die Mitarbeiterbindung und die Motivation. Sobald du einen echten Wert für Kunden schaffst, wird die Arbeit sinnvoller und sinnvolle Arbeit motiviert Mitarbeiter und lässt sie auch länger bleiben. Das heißt, du reduzierst die Mitarbeiterfluktuation, du verringerst die Personalgewinnungskosten und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ist es enorm wichtig. Du vereinfachst auch die Rekrutierung, also wenn du eine attraktive Arbeitgebermarke bist, wird die Rekrutierung einfacher. Das heißt, du hast viele Folgeeffekte. Was für uns Service Design so besonders macht, ist natürlich arbeiten wir in einem System, das auf wirtschaftliches Überleben angelegt ist, aber die Frage oder der Blick ist immer zuerst, für wen generieren wir Wert und wie sieht der aus? Und alles Weitere stellt sich in Folge ein.
Ja, na absolut. Ich glaube, du hast ein wichtiges Wort genannt. Ich würde es mal unter dem Wort sinnstiftend auch zusammenfassen. In dem Moment, wo Mitarbeiter mitbekommen, dass etwas sinnstiftend ist, dass sie das Nutzen für den Kunden entsteht und damit ihre Arbeit Sinn macht, Sinn ergibt, weil sie damit Nutzen für andere stiften, habe ich natürlich auch für meinen eigenen Job eine ganz andere Wertschätzung, was ich wiederum dann auch in meiner Mund-zu-Mund-Propaganda gegenüber meinen Freunden, Bekannten etc. in puncto Weiterempfehlung, Arbeitgebermarke, du hast es gerade genannt, extrem positiv aufwirkt. Und was man auch nicht vergessen darf, das hast du vorhin auch angerissen, dass es einfach günstiger ist, Kunden zu halten, als neue zu gewinnen. Ich erlebe das ja immer wieder in den Vertriebstrainings, da gibt es so die schöne Parallele dazu, wenn man dann fragt, ja, Neukundenakquise, wie seid ihr denn unterwegs? Und dann sind viele, ja, machen wir strukturiert. Und wenn man fragt, ja, was macht ihr mit einem Bestandskunden? Ja, die haben wir im Blick. Okay, die haben wir im Blick. Und wenn man dann mal so ein Board, ich nenne es immer gerne die Schlummerkunden, so ein bisschen reinnimmt und sagt, ja, was sind denn für euch Schlummerkunden? Dann beträchtige Stille, ja, wissen wir nicht so genau, sind das Kunden, die dann nichts bestellen oder ja, sind halt vor allen Dingen die Kunden, die seit langem nicht mehr aktiv waren, vielleicht die auch im Kundenservice von der Agenda verschwunden sind, die sich nicht mehr geäußert haben, die lange nicht mehr bestellt haben und es ist viel einfacher, die irgendwann schon mal eine Bindung zum Unternehmen hatten, zu reaktivieren, als sich neuen zu widmen, die gegebenenfalls noch entweder nicht zum Unternehmen gehört haben, noch keine emotionale Bindung haben oder sonstige Themen erster Überzeugung brauchen. Es ist viel einfacher, sich den Schlummerkunden mal zu widmen und sagen, naja, also irgendwann haben die mal ein Angebot angefordert, okay, da muss man ein Grundvertrauen oder irgendwas da gewesen sein, warum sie diese Anfrage gestartet haben. Und sich vielleicht erstmal mit denen zu beschäftigen und daraus den Gewinn zu erwirtschaften, ist meistens viel, viel schneller und immer definitiv günstiger. Also von daher super wertvoller Aspekt, vielleicht auch nochmal als Learning bis hierhin. Katrin, ist denn die Optimierung von Serviceprozessen aus deiner Sicht nur was für größere Unternehmen oder ist das eigentlich auch was für die kleinen und Mittelständler, von denen wir ja ganz viele hier als Zuhörer haben? Ist das für die auch ein wirksamer Erfolgshebel?
Ja, sogar ganz im Gegenteil. Vieles ist in kleineren Unternehmen einfacher. Es gibt einfach agilere Strukturen, das heißt Entscheidungswege sind kürzer. Es sind weniger Instanzen, durch die man laufen muss. Es ist weniger formalisiert. Und man kann auch die Mitarbeiter viel leichter mitnehmen. Also die persönliche Bindung ist stärker. Man ist meistens räumlich in der Nähe. Die Mitarbeiter haben eine hohe Autonomie, dürfen viel selbst entscheiden. Mhm. Und oft sind kleinere Unternehmen auch näher am Kunden, weil fast alle direkt in die Leistungserbringung eingebunden sind und da Klar. immer wieder mit Kunden zu tun haben. Von daher lässt es sich in kleineren Unternehmen meistens leichter umsetzen als in größeren. Wo Dinge einfach länger dauern. Was Benjamin schon gesagt hat, die größte Wirkung hat es als Haltung langfristig, aber es kann auch sofort Nutzen bringen. Das heißt, sobald man sich diese Kundenerfahrung mal bewusst gemacht hat und gesehen hat, wo sind denn die Schmerzpunkte der Kunden, also wo können Dinge schief gehen, wo gehen regelmäßig Dinge schief, kann man daraus überlegen, was können wir denn mit geringen Kosten und hohem Nutzen umsetzen, die sogenannten Quick Wins. Mhm. Und da findet man fast immer was, wo man schon mit sehr einfachen Mitteln auch Veränderungen erwirken kann. Das kann sein, dass man Rollen schärft, dass einzelnen Mitarbeitern gar nicht bewusst ist, wie wichtig sie eigentlich in einem Prozess sind oder dass andere auf ihr Feedback warten zum Beispiel. Da hilft es einfach nochmal die Kommunikation zu haben und um diese Wertschätzung auch zu zeigen. Damit dann auch Abteilungen mehr zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen, wenn sie verstehen, wie wichtig diese Kommunikation für den Kunden ist, dass es für den Kunden am Ende gut läuft. Und das schafft natürlich gleich eine angenehmere Zusammenarbeit oder eine angenehmere Arbeitsatmosphäre auch für die Mitarbeiter. Anderes Beispiel, der Support hat sehr viele Informationen darüber, wo den Kunden der Schuh drückt oder was die sich wünschen. Wenn die diese Infos proaktiv an die Produktentwicklung weitergeben, die daraufhin das Produkt verbessern können und die Produktentwicklung wieder dem Marketing und Vertrieb gut erklären kann, was so die Produktvorteile sind, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern, dann können die einfach viel gezielter diese Produkte auch bewerben. Oder wenn man jetzt an Online-Händler denkt, kann man Kaufabbrüche reduzieren, indem man Prozesse optimiert und kann damit Umsatz erzielen, der sonst beim Wettbewerb stattfinden würde.
Ja, also ich glaube, es sind eine ganze Menge Punkte schon dabei, wo jetzt hoffentlich alle aufhorchen und sagen, ja, wir müssen uns um den Service in unserem eigenen, wenn auch kleinen Unternehmen und auch Kleinstunternehmen kümmern. Gerade aus den Gründen ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es eine ganze Menge Benefits gibt, von denen man profitieren kann, wenn man dann mal anfängt, sich dem dann tatsächlich auch zu widmen. Lass uns auch mal über den Faktor Mensch sprechen. Wir hatten es vorhin schon davon. Wie wichtig sind denn eurer Erfahrung nach die Haltung und die Einstellung der Mitarbeiter? Also gerade wenn es um das Schaffen von Kundenerlebnissen geht.
Ist vielleicht der wichtigste Faktor, weil ohne Menschen wird es in absehbarer Zeit noch kein Serviceerlebnis geben. Mhm. Und am Ende erbringen Menschen einen Service. Natürlich sind auch Apps dazwischen geschaltet oder Produkte und alles Mögliche, aber ohne Menschen wird es keine Serviceerbringung geben. Und Kunden werden Unternehmen nicht lieben, solange die Mitarbeiter es nicht tun. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Mitarbeiter mitnehmen und sie müssen sich verantwortlich fühlen und ein gutes Arbeitsumfeld vorfinden, um dann einen exzellenten Service bieten zu können.
Also ist auch der integrale Ansatz quasi wichtig, dass er sagt, es geht ja nicht nur darum, dass der Kunde sich wohlfühlt, sondern der Kunde wird sich dann wohlfühlen, wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen und sie einen Grund haben oder eine gesettete Basis quasi vorfinden in ihrem Arbeitsumfeld, die es ihnen ermöglicht, mit dem Kunden so umzugehen, wie es denn eigentlich auch notwendig ist. Also ganz, ganz wichtig, dass so der integrale Ansatz, es geht um den Mitarbeiter, genauso wie um den Kunden, behandle ich meine Mitarbeiter so, wie sie es gehört, dann habe ich auch logischerweise eine andere Verbindung zu meinem Kunden, als wenn da vorher schon Unzufriedenheit da ist und dann vielleicht die Bindung gar nicht erst entstehen kann. Ne?
Was wir viel sehen, die Not und die Freiheit der Handlungsspielräume ist da natürlich deutlich geringer. Also wir kennen zwei, in meinen Worten, Misstrauensperspektiven. Einmal die Top-Down, da ist eine Führungskraft, vom CEO oder irgendwo weiter oben eine Führungskraft und die hat die Haltung oder die Denke, ich würde ja gerne, aber meine Leute gehen das nicht mit oder die können es nicht. Und andersrum, was wir auch kennen, was wir, glaube ich, alle kennen, das Bottom-up-Misstrauen, die operative Ebene mit Kundenkontakt, wir würden ja gerne und wir wissen auch, was zu tun ist, weil wir haben ja Kundenkontakt, wir sind noch kundennah. Aber die Führungsebene trifft unsinnige Entscheidungen, weil sie zu weit weg ist oder aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben natürlich Angst um Beschämung, Bestrafung, Arbeitsplatzverlust oder so. Mhm. Und die beiden Themen sind natürlich unglaublich kribbelig. Und weil wir darin nicht so viel Erfahrung haben, weil der Fokus so oft auf dem Fachlichen und auf der Leistungserbringung liegt, sind das Themen mit großem Hebel, die auch wahnsinnig schwierig anzugehen sind. Hat auch viel mit der Haltung der Führungskräfte zu tun, habe ich ein defizitorientiertes und ein positives Menschenbild. Mhm. Meine Überzeugung ist, es gibt keine Kinder, die nicht begeisterungsfähig sind. Wir verlernen nur im Laufe des Lebens einen guten Umgang mit schwierigen Situationen. Oder es kommt darauf an, welchen Umgang wir mit schwierigen Situationen lernen. Ja. Und daraus bestimmt sich dann, wie ich in solchen kribbeligen und angespannten und im BWL-Dreieck Zeit, Kosten, Qualität, Notsituationen welchen Umgang ich dann schaffe. Weil ich glaube, niemand, also wenn man von einem positiven Menschenbild ausgeht, würde niemand sagen, ich möchte die Leute nicht entwickeln, ich möchte ihnen nicht zuhören oder sowas, sondern ja. Es ist ja meistens die Not, ich habe nicht die Zeit und das Geld. Ich muss jetzt dieses Problem lösen und ich habe nicht die Zeit, dieses Team zu entwickeln. Und das ist ein schwieriges Thema. Am Ende wird es nur über Zuhören und dann miteinander gehen.
Großes Thema Vertrauen auch wieder, sind wir wieder bei dem Grundprinzip, er hat es vorhin auch gesagt, es braucht auf der einen Seite klar Freiräume, ausgestattet mit gewissen Leitplanken, weil nicht jeder kann mit Freiräumen gleich umgehen, also insofern braucht es wahrscheinlich immer eine gewisse Leitplanke und auf der anderen Seite eben Grundvertrauen, damit eben die motivierten Individuen oder einzelne Mitarbeiter eben auch in selbstorganisierten Teams sich überhaupt zurechtfinden können. Das habt ihr ja vorhin auch schön rausgearbeitet gehabt. Finde ich einen ganz, ganz spannenden Einsatz und dass man eben ja auch das Thema thematisiert von Anfang an, dass Kundenservice eben die Ausrichtung der Haltung bedingt. Und das ist ja immer schön, gibt ja die schönsten Witze, auch wenn wir im Baumarkt jemanden fragen, der sagt, naja, gehen Sie mal zum Kollegen in der anderen Abteilung, wo man dann als Kunde immer schon etwas genervt dasteht und sagt, was interessiert mich, welche Abteilungsgrenzen ihr hier zieht. Ja, und am besten sagt er noch die Gangnummer und man kann innerhalb des Gangs auch nochmal auf die Suche gehen. Und das passiert einem ja nicht nur in Baumärkten, sondern in vielen Märkten auch. Da fängt es ja im Prinzip schon weit vorher an, indem man sagt, hey, es ist deine nicht nur verdammte Aufgabe, sondern es geht um deine Haltung. Vielleicht du würdest dich doch umgekehrt auch nicht in eine solche Situation begeben wollen. Wie würdest du dich denn selber fühlen? Mhm. Und dass man das mit den Mitarbeitern thematisiert und sagt, hey, überlegt euch bitte mal, ihr wärt in der gleichen Situation gewesen. Ihr seid wahnsinnig im Stress. Ihr braucht irgendwas ganz dringend. Ihr wisst, es ist kurz vor Feierabend. Und dann will euch keiner helfen. Was für eine wahnsinnige Aggression ihr dabei aneinander erzeugt. Im Gegensatz, wie einfach es ist, wie glücklich ihr Menschen machen könnt, wenn ihr in der richtigen Situation die richtigen Worte findet und die richtige Tat ableitet daraus. Mhm. Absolut spannend.
Das ist auch unsere Erfahrung, dass wenn man die Mitarbeiter da früh abholt und mit einbezieht in diesen ganzen Prozess, dass sie das eben sehr schnell auch verstehen. Also dass sie diese Probleme sehen, dass sie... Sie wollen ja positiv wahrgenommen werden, sie wollen ja den Kunden helfen und sie kommen dann auch sehr schnell von selbst darauf, was es dafür braucht. Wenn sie aber von oben vorgegeben bekommen, wir machen jetzt Service Excellence und macht das bitte so und so, dann fehlt oft das Verständnis für diese Maßnahmen. Das heißt, je früher man sie dann mitnimmt und selbst mit Ideen entwickeln lässt, desto eher kommen sie auch in die Umsetzung, weil sie verstanden haben, warum das wichtig ist.
Das finde ich einen ganz wichtigen Ankerpunkt, das Thema Verstehen. Mhm. Wir alle tun uns leichter mit Dingen, die wir verstanden haben, sie umzusetzen, als Dinge, die wir auswendig lernen. Wir kennen das alle aus Thema, nehmen wir mal so ein einfaches Beispiel, Führerschein. Ja, man kann jetzt, weiß nicht, mittlerweile sind es wahrscheinlich 1300 oder 1500 Fragen, die Führerschein-Neulinge da auswendig lernen dürfen. Ich kann sie entweder auswendig lernen oder ich kann sie verstehen. Wenn ich viel Zeit habe, kann ich sie auswendig lernen. Der einfachere Weg ist sicherlich das Verständnis darüber und sie dann auch anzuwenden, weil da brauche ich mich nicht jedes Mal fragen, was war jetzt auf Frage 37 noch zu antworten, sondern ich weiß schon aus dem inneren Verständnis heraus, was passiert. Das ist ja das, was im Unternehmensalltag dann auch den Unterschied macht. Ich brauche nicht erst nachfragen, wie soll ich denn hier reagieren, was ja dann ist immer so das Prinzip Top-Down wäre, sagt man, ich kriege was übergestülpt als Mitarbeiter und muss damit umgehen lernen, sondern ich sage, nee, ich habe verstanden, warum und ich weiß auch intuitiv schon, das Richtige zu tun, die richtigen Schritte abzuleiten. Wann ist denn eurer Meinung nach der richtige Zeitpunkt, um die Service-Optimierung anzugehen? Gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt?
Aus unserer Sicht immer. Also einen falschen Zeitpunkt gibt es nicht. Und vor allem, man sollte bald anfangen, weil es braucht Zeit. Also man muss ja die Haltung der Mitarbeiter verändern und man wird auch bei den Kunden nicht von heute auf morgen ein anderes Bild bekommen. Also wenn die Bahn jetzt anfängt, Dinge zu verbessern, dann wird ihr trotzdem noch ein gewisser schlechter Ruf anhängen. Man sieht zum Beispiel, 1&1 hat da viel investiert. Und mittlerweile, wenn ich da anrufe, die Hilfe ist auch wirklich super, aber ich glaube, der Ruf von 1&1 ist immer noch nicht der beste. Also es ist immer noch nicht bei den Kunden angekommen, dass sich da viel verändert hat. Und es braucht einfach Zeit. Man sagt, wenn man Kundenzentrierung einführen will, dass man so mit 2 bis 3 Jahren rechnen muss. Mhm. Das zeigt, man sollte es jetzt nicht auf die lange Bank schieben, sondern zumindest mal die ersten Schritte gehen, damit man sich da aufstellt.
Katrin hat eben gesagt, es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Jederzeit kann man es angehen. Das würde ich ergänzen um, es gibt vielleicht ein Aber, nämlich dann, wenn das Produkt oder die Dienstleistung sehr schlecht ist, dann riskiere ich nämlich etwas zu versprechen, was ich nicht halten kann.
Ja.
Dann sollte man zunächst mal das Angebot verbessern, bis man auch wirklich wieder ein exzellentes Angebot liefern kann.
Also die Basisqualität muss stimmen. Ansonsten hilft es mir nichts, wenn meine Mitarbeiter wahnsinnig optimiert an die Sache rangehen, aber das Produkt oder die Dienstleistung so schlecht ist, dass ich beim nächsten Kundenkontakt das gleiche Problem wieder erleben werde.
Also zum Beispiel eine Software, die ständig abstürzt, da sollte man natürlich erstmal dran arbeiten, dass die stabil läuft, was aber nicht heißt, dass man parallel dazu nicht mit der Serviceoptimierung auch anfangen kann.
Als Daumenregel ein guter, also die Tür ist immer dann gut offen nach Krisenereignissen. Also meinetwegen ist ein sehr schlechtes Kundenzufriedenheitsumfrageergebnis oder ein schlechtes Betriebsergebnis. Mhm. Das ist ein neuer Konkurrent oder, wie wir es alle gesehen haben, eine Pandemie.
Absolut. Also man merkt es ja auch wirklich in der Unternehmerschaft. Die Zuhörer werden sicherlich auch bestätigen, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist. Also wir erleben das in Vertriebstrainings ja auch immer gerne wieder, wenn man dann fragt, ja, wann passiert denn eigentlich die Kundenakquise wieder? Ja, dann müssen wir mal nächstes Jahr gucken, wo ich dann auch immer so leicht Bluthochdruck kriege, wo man sagt, naja, also wann soll denn der Punkt besser sein als jetzt? Weil jetzt richten sich alle neu aus am Markt. Und jetzt habe ich auch beim Kunden die Chance, mich mit einem besseren Serviceerlebnis, mit einer anderen Einstellung der Mitarbeiter und daraus anderen Verhalten nach außen, mich ganz neu zu positionieren. Weil jetzt sind alle aufmerksam, jetzt hinterfragt fast jeder Kunde in irgendeiner Weise seinen jetzigen Anbieter. Sei es aus Kostengründen, sei es aus Gründen der Qualität. Und bevor ich die Gefahr laufe, dass ich jetzt vielleicht, ich sag mal, den Anbieter wechsle und andersrum aus Unternehmersicht meine Kunden verliere, ohne es zu merken, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um genau die Dinge anzustoßen, sagen, in kleinen Schritten, aber das kontinuierlich. Ja, man kennt es ja unter dem Thema KVP, also diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einzuführen. Lieber permanent was tun und anzufangen, als lange zu warten und auf den großen Big Bang zu hoffen, der dann vielleicht nie kommt, weil einem die Zeit nicht mehr reicht oder bis dahin keine Kunden mehr da sind. Und wie schnell das gehen kann, das wird ja immer wieder auch am Markt sichtbar, wie schnell auf einmal durch äußere Ereignisse Unternehmen die 50-60% ihrer Kunden verlieren, wo Wochen vorher noch keiner nicht mal ansatzweise damit gerechnet hatte. Habt ihr zum Abschluss noch ein paar Expertentipps für unsere Zuhörer im Thema oder im Punkto Serviceoptimierung? Könnt ihr da noch was mitgeben, wo ihr sagt, Mensch, das wären so die Punkte, die würden wir auf jeden Fall gerne nochmal rausgeben?
Also vieles haben wir ja schon gesagt. Zum Abschluss nochmal drei erste Schritte sozusagen überlegt. Der erste ist so ein bisschen die Frage, wann haben Sie zum letzten Mal einem Kunden zugehört? Je nachdem, wie die Antwort darauf lautet, wäre der Tipp, mal zum Hörer zu greifen oder wenn Sie sowieso ständig mit den Kunden im Austausch sind, mal eine Person mit weniger Kundenkontakt dazuzunehmen, damit man das Wissen auch ein bisschen streut. Und in dem Gespräch auch auf sowas wie leise Kritik achten. Also man kann sich jedes Gespräch irgendwie schönreden, aber wenn man nichts gelernt hat am Ende, dann hätte man sich das Gespräch auch sparen können. Deswegen vielleicht auf die leisen Töne achten und nicht auf das, was den eigenen Blick bestätigt. Und wenn Sie das tun, werden Sie sicher was lernen, was Sie überrascht. Und es wird Ihnen helfen, immer in jeder Situation die Kundenbrille aufzusetzen, sich in die Kunden hineinzuversetzen und sich immer zu fragen, was für die Kunden gerade in der Situation am besten ist. Mhm.
Was auch sehr einfach geht und immer für schöne Überraschungen sorgt, ist wirklich durchgehend unsere Erfahrung, ist, sich die Zeit zu nehmen, und da kann wirklich eine halbe Stunde bis Stunde reichen, Schritt für Schritt die Kundenreise durchzugehen. Um nochmal beim Beispiel eine Flugreise zu bleiben. Ja. Wenn wir als Löser von Kundenproblemen denken, dann beginnt die Flugreise beim Interesse, bei der Buchung, beim Ticket irgendwo ausdrucken, speichern in der App, sonst wie bei der Anreise, beim Check-in, sonst alles Mögliche. Wenn die Airline nur zwischen Start und Landung und in Gepäck und Essen und Sitzkomfort denkt, dann verpasst sie 60-70% der Kundenreise. Also gehen Sie mal in sich und schauen, welches gesamtheitliche Kundenproblem lösen Sie eigentlich und was in dieser Kundenreise, in unseres Worten, passiert denn davor und danach. Ja. Das kann man einfach mal auf einer Zeitachse horizontal aufzeigen in Schritten und schauen, was macht der Kunde, welche Berührungspunkte gibt es, auf welchen Kanälen findet es statt. Ist es digital, ist es analog, ist es am Point of Sale, alles Mögliche. Wo sind die Kontaktpunkte zum Unternehmen und was wird intern gemacht, um diese Leistung zu erbringen? Das Ganze nennt sich methodisch dann Service Blueprint, aber das kann man auch sehr informell einfach mal machen. Die Fragen sind ja einfach. Ja. Und man kriegt sehr schnell ein Gesamtbild darüber, wie ein Kunde das Unternehmen wahrnimmt und vielleicht auch, wo intern die größten Baustellen sind. Und die beiden Punkte wahrzunehmen, wo sind denn vielleicht die kritischsten oder die schlechtesten Service-Erlebnisse in dieser Kundenreise, Customer Journey. Und auch zu schauen, wo sind denn intern vielleicht die
Pain Points.
Die Pain Points, die kippeligsten, die teuersten Prozesse. Ja. Dazu brauchen sie uns nicht in der ersten Runde. Ja. Da kann man sich eine Stunde nehmen und mal gucken oder hinschauen. Und man entwickelt dann ein Gespür. Und an diesem Gespür kann man dann weiter gucken und sich mal die Zeit nehmen und vielleicht Hilfe dazu holen.
Ich finde einen spannenden Aspekt, den wir auch nochmal wiederholen sollen, den haben wir vorhin schon kurz aufgegriffen, das Thema positive Fehlerkultur. Also nur wenn ich tatsächlich auch sage, ich möchte von und miteinander lernen, habe ich auch tatsächlich die Chance, sowas zu implementieren im Unternehmen. Die Mitarbeiter müssen ja auch ein Gefühl dafür kriegen, dass wenn Fehler gemacht werden, sie transparent gemacht werden müssen. Und wenn ich meine müssen, dann auch aus eigener Intention heraus, aus eigenem Willen heraus, weil ich weiß, ich kann darüber was lernen und auch mit den Kollegen mich auszutauschen und sagen, schaut her, letzte Woche ist mir der Fehler passiert, ja, hätte vielleicht nicht passieren sollen, ist aber passiert. Was machen wir, damit das eben nicht mehr in der Art passiert? Habt ihr da Erfahrungswerte? Also dieses Transparentmachen von Fehlern, ganz offen darüber zu reden, wir nennen es oftmals auch so eine Plattform für einen offenen Wissens- und Erfahrungsaustausch nochmal zu sorgen. Und immer, das habt ihr vorhin schon gesagt, die ganzen Serviceprozesse nochmal strukturiert aus der Kundenbrille zu erfassen, eben diese Kundenreise mitzunehmen und sagen, wo sind die absoluten Painpoints tatsächlich auf dem Weg, sagen wir, vom erstmöglichen Kundenkontakt, das vielleicht gar nichts mit meinem Unternehmen zu tun hat, aber ich vielleicht am Schluss der bin, der am meisten drunter leidet, weil ich der bin, wo es am Schluss bemessen wird. Und meine Kundenzufriedenheit vielleicht maßgeblich von was ganz anderem beeinflusst ist, was ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil es viel vorher in der Kundenreise passiert oder viel, viel später da passiert, auf das ich vielleicht vermeintlich gar keinen Einfluss habe im aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Und, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, das haben wir vorhin auch gesagt, holen Sie sich rechtzeitig Experten an Bord, wo das ergänzende Umsetzungswissen eben hilfreich und notwendig ist. Also beispielsweise, wir haben vorhin gesagt, beim Design des eigenen Services, um eben näher am Kunden zu sein, aber auch Trends und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und dann eben auch profitabel nutzen zu können.
Mhm. Genau, das wäre noch der Tipp, wenn man dann Ideen entwickelt, also wenn man als Airline zum Beispiel feststellt, dass die Anreise zum Flughafen immer etwas sehr, sehr Nerviges ist für die Kunden, dann auch wirklich mal zusammen mit Kollegen, mit Partnern, mit Kunden gleich die Ideen zu entwickeln, sich zu trauen, auch Unfertiges zu zeigen, also auch da vielleicht mal zu scheitern mit etwas, etwas wieder verwerfen zu müssen. Und nicht nur das festzuhalten oder zu präsentieren, was funktioniert hat, sondern auch festzuhalten, was hat man alles probiert, was nicht funktioniert hat.
Ja.
Und das auch sichtbar zu machen und auch für spätere Ideen immer wieder darauf zurückgreifen zu können.
Spannender Schlusspunkt. Ich möchte mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken. Ein sehr spannender, sehr kurzweiliger Austausch. Wer mehr zum Thema erfahren will, dem empfehle ich doch jetzt mal einen Blick in unser White Paper, das wir ja gemeinsam erstellt haben, mit Katrin Mattes und Benjamin Blankenburg zusammen. Service Design, wer jetzt nicht umdenkt, verliert. Wie immer zu finden auf unserer Webseite umsetzungsprofi.de. Und wenn Sie zukünftig keinen Entscheiderimpuls mehr verpassen wollen, dann doch einfach unseren Podcast-Kanal abonnieren oder auch unseren Newsletter ebenfalls auf der Webseite zu finden oder einfach mal auf Facebook oder unseren vielen anderen Kanälen kurz vorbeizuschauen. Ja, dann würde ich sagen, mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns drauf und auf jeden Fall bis bald.